Ja, ihr Lieben, ihr habt ja einige Geschichten, Ostergeschichten ausgesucht, die zu dieser Zeit jetzt passen. Und da bitte ich euch einfach jetzt mal ganz kurz aufzustehen, dass ihr mir mit einem Osterruf antwortet. Den kennt ihr. Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Ja, wir haben Grund, uns zu freuen, dass wir keinen toten Jesus verehren, sondern dass wir einen lebendigen Herrn haben. Und mir persönlich gefällt sehr gut ein Lied von Paul Gerhardt: auf mein Herz mit Freuden. Achtet mal auf die Melodie. Die Melodie endet nämlich im Himmel. Das heißt oben. Das ist ganz interessant. In dem Lied gibt es eine fünfte Strophe hier in diesem Liederbuch und die gefällt mir besonders gut. Da heißt es, stellt euch vor, wir würden jetzt eine Kette bilden und schön aneinander ketten vom ersten bis zum letzten. Ich hang und bleib auch hangen an Christus als ein Glied, wo mein Haupt durch ist gangen, da nimmt er mich auch mit. Und jetzt kommt's: Er reiset durch den Tod, durch Welt, durch Sünd, durch Not, er reiset durch die Hölle, ich bin stets sein Gesell. Du bist eine Gesellin, ein Gesell Christi, dann bist du auf der richtigen Seite. Wenn du an ihm hängen bleibst, dran bleibst bei Jesus, er reiset durch den Tod. Finde ich ein ganz tolles Lied. Und jetzt noch zum Abschluss so von diesem ersten Teil hier. Eine ganz alte Melodie, die mir auch sehr gut gefällt. Christ ist erstanden. Ja, wir haben wirklich Grund genug, Halleluja zu singen in dieser österlichen Freudenzeit. Wir haben es gemerkt, wenn wir hierher gekommen sind, vielleicht einige Kilometer durch die Natur gefahren sind und die schönen Rapsfelder, die jetzt wieder gelb leuchten, die Blüten an den Sträuchern und Bäumen. Die österliche Zeit im Frühling ist eine herrliche Zeit. Aber die Freude geht ein wenig tiefer. Sie geht nicht nur über die Schöpfung, die jetzt zum Erwachen gekommen ist, sondern sie hängt an einem Datum, an dem Ostermorgen, an dem Gott seinen Sohn aus dem Tod gerissen und zum Leben erweckt hat. Und seither weißt du und ich, der Tod ist ein besiegter Feind. Er hat nicht das letzte Wort. Dafür stehen die Berichte, die wir auch diesen Bericht, den wir heute Morgen hören. In Frankreich gibt es einen alten Osterbrauch. Am Morgen des Ostersonntags laufen die Leute an den Dorfbrunnen und waschen sich die Augen mit dem klaren Brunnenwasser. Das macht einen klaren Blick, das macht Osteraugen. Damit die Menschen besser einsehen, was durch die Auferstehung Jesu anders geworden ist. Um den lebendigen Jesus sehen zu können, der nicht mehr tot ist, sondern mitten unter uns lebt. Einen solchen klaren Osterblick brauchen wir heute nötiger denn je. An Ostern hat Gott in Jesus Christus die dunkelste Macht der Welt besiegt, den Tod. Das Leben ist erschienen, es ist Sieger geworden. Darum kann die Hoffnung und Zuversicht größer sein als die Resignation. Wenn wir das begreifen, bekommt unser Leben ein anderes Vorzeichen. Nicht mehr schwarz sehen ist angesagt, sondern Mut und Vertrauen. Nach jeder Nacht kommt wieder ein neuer Morgen. Das Licht, das von Ostern ausgeht, strahlt heller als alle Dunkelheit dieser Welt. Wir hören die Begegnung des auferstandenen Herrn mit Maria Magdalena am leeren Grab, das wird uns berichtet in Johannes 20. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab. Und sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen. Und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala, geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen, und das hat er zu mir gesagt. Drei Punkte sollen uns heute Morgen beschäftigen. Das erste: eine abgrundtiefe Traurigkeit und Ratlosigkeit. Das zweite: eine überraschende Begegnung, die alles ändert. Und das dritte: ein neuer Auftrag für Maria, für ihre Brüder. Das erste: eine abgrundtiefe Traurigkeit und Ratlosigkeit. Eine Frau steht an einem offenen Grab, leeren Grab, und weint. Mutterseelen allein. So beginnt Ostern. Kein Osterjubel, kein Halleluja, kein Osterlachen, sondern Trauer, Tränen und Einsamkeit. Am ersten Tag der Woche, sehr früh, als es noch finster war, kommt Maria zu Jesu Grab. Es ist offen. Mehr erkennt sie nicht in der Dunkelheit. Doch für sie ist klar, nicht einmal den toten Jesus lassen sie in Ruhe. Sie haben den Herrn weggenommen, sagt sie im Evangelium. Weggenommen? Das fühlt sich furchtbar an. Das wissen alle, denen ein lieber Mensch weggenommen wurde. Aber auch die, denen schon etwas genommen wurde, die Heimat, die Arbeit, die Gesundheit, die Würde. Du stehst da ohnmächtig und kannst es nicht fassen. Anders als für uns heute ist am ersten Ostermorgen das leere Grab für Maria kein Zeichen der Hoffnung. Verzweifelt eilt sie zu den zwei Jüngern, und die beiden, Petrus und Johannes, eilen zum Grab. Sie kommen und sehen das leere Grab, die Leintücher, das Schweißtuch, doch im Grunde sehen sie gar nichts, denn es heißt, sie verstanden die Schrift noch nicht, dass Jesus von den Toten auferstehen musste. Nein, die Jünger hatten es nicht leichter als wir. Sie waren mit Jesus fast die ganze Zeit zusammen, haben seine Worte gehört, seine Taten gesehen. Und dennoch haben sie nichts verstanden. So auch jetzt. Deshalb gehen sie gleich wieder nach Hause. Auch Maria versteht nicht. Doch im Unterschied zu den beiden bleibt sie. Wenn es in den Jesus-Geschichten ernst wird, stoßen wir auf die Frauen. Die Männer sind selbstbewusst. Sie wissen alles besser und scheitern doch. Der Judas verrät. Petrus verleugnet. Als Jesus verhaftet wird, machen sich alle Jünger aus dem Staub. Die Frauen aber bleiben, sie bleiben am Kreuz, sie bleiben am Grab. Maria steht für dieses Bleiben. Einst hat Jesus die Maria von einer Krankheit geheilt. Ihr Leben war fremdbestimmt. Böse Geistesmächte quälten sie. Jesus befreite sie, schenkte ihr ein neues Leben. Seitdem folgt sie ihm bis zu seinem Ende. Sie sieht Jesus sterben und gehört zu den wenigen, die unter dem Kreuz verharren. Maria hat Angst, wie die anderen Jünger. Doch sie bleibt. Sie bleibt auch an diesem Ostermorgen und wird so zur ersten Osterzeugin. Die erste Auferstehungszeugung ist also eine Frau, nicht ein Mann. Ohne sie gäbe es keine christliche Gemeinde. Der Kirchenvater Augustin sagte von Maria, er gab ihr den Ehrentitel Apostelin der Apostel. Als Maria nun draußen am Grab steht und weint, vernimmt sie aus dem Felsengrab die Frage: Frau, warum weinst du? Als sie nachsieht, sieht sie zwei Engel in weißen Gewändern. Engel sind Boten Gottes, die interpretieren das Handeln Gottes. Mit ihren Fragen oder ihrer Frage geben sie Maria Gelegenheit, ihrem Schmerz Ausdruck zu verleihen. Sie haben meinen Herrn weggenommen. Sie ist ratlos. Das leere Grab tröstet sie nicht. Doch sie wendet sich um und sieht einen Menschen. Und das ist nun die Mitte in dieser Geschichte. Dieser wunderbare Dialog. Und Maria sieht Jesus stehen, weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du, wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni. Das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an. Das ist das zweite, eine überraschende Begegnung. Einen kürzeren Dialog kann es kaum geben als diese beiden Worte aus dem Mund Jesu, Maria, und aus dem Mund der Maria, mein Meister. Sie schaut nicht mehr auf, ja, Jesus spricht sie persönlich an. Mit seiner Anrede durchbricht er die Mauer ihrer Traurigkeit und Verzweiflung. Sie erkennt in dieser Anrede, es ist der Herr, der zu mir redet. Im Bruchteil einer Sekunde ist alle Angst, alle Traurigkeit wie weggeblasen. Sie will sich Jesus vor die Füße werfen, ihn berühren. Und wird von Jesus selbst auf ihren Platz verwiesen. Rühre mich nicht an. Noch ist Jesus nicht beim Vater, so eine Art Zwischenzustand in der Herrlichkeit. Aber er trägt einen Herrlichkeitsleib, der nicht der Vergänglichkeit unterworfen ist. Und an seinem Leib trägt er die Wundmale, die Zeichen seiner Kreuzigung, seines Leidens. Zunächst waren die Augen der Maria gehalten. Sie dachte, es wäre der Gärtner. Das zeigt doch, In ihrem Kopfe war kein Gedanke an die Auferstehung ihres Herrn. Da war nur der Wunsch, einem verstorbenen und geliebten Menschen die letzte Ehre zu erweisen, ihn einzubalsamieren, wie es damals der Brauch war. Ostern geschah nicht, weil sich die Nachfolger Jesu sich einen Traum erfüllen wollten. Lieber einen Lebendigen als einen Herrn, toten Herrn zu haben. Die Auferstehung setzte sich gegen ihren Unglauben, ihr Nichtwissen, gegen ihre Ratlosigkeit durch und ihre Ängste. Die Auferstehung ist allein Gottes große Tat. Sein Ja zum Opfertod seines Sohnes und damit auch die Erhöhung an den höchsten Platz im gesamten Kosmos, dem Thron Gottes. Für Maria Magdalena wird es Ostern, als Jesus sie persönlich anredet, beim Namen nennt. Das ist die Weise Gottes, mit uns Menschen zu verfahren, mit uns zu kommunizieren. Was nicht per Du geht, geht per Du, hat mal jemand gesagt. In Jesaja 43,1 heißt es, das sagt Gott zu seinem Volk Israel, das gilt auch heute noch, dieses Wort, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Die Hinwendung der Maria zu Jesus ist das Entscheidende, das ihr Leben verändert. Sie schaut nicht mehr auf das leere Grab. Sie trauert jetzt nicht mehr über die verlorene Gemeinschaft mit ihrem Herrn. Sie schaut auf Jesus. Darin ist sie für uns wegweisend, nämlich das zu tun, was wir auch heute können, den Blick auf Jesus zu richten. Auch wenn uns die Sorgen überfallen wollen, wenn wir mit Widerständen zu rechnen haben, die uns das Leben schwer machen. Jesus ist heute bei mir. Er ist heute für dich in Rufweite. Unabhängig, wie es dir oder mir geht, wie ich mich fühle im Augenblick. Er ist da. Er lebt jetzt beim Vater. Er tritt dort für mich ein. Er bleibt für mich der gute Hirte, der mich führt und leitet. Und er beauftragt mich. Das ist das Dritte. Ein neuer Auftrag für die Brüder. Maria soll den Jüngern von dem erzählen, was sie gerade erlebt hat. Dazu braucht sie nicht Theologie zu studieren. Zum Zeugnis sind alle Jünger Jesu berufen. Die ersten Jünger, die Jesus berufen hatte, waren Leute wie du und ich. Einfache Leute. Aus dem Volk. Fischer, Zöllner und so weiter. Gerade die hat Jesus berufen, seine Zeugen zu sein. Sie haben mit ihren Augen gesehen, mit ihren Ohren gehört, was Jesus getan hat und gesprochen hat. In ihrem Zeugnis begründet sich unser eigener Glaube. Sie haben als Erste die Stafette des Glaubens weitergegeben bis auf diesen Tag. Geben die Generationen die Stafette des Glaubens weiter. Ihr zum Beispiel an eure Kinder hier im Kindergottesdienst. Die Welt benötigt eine Botschaft der Hoffnung und Zuversicht. Eine Botschaft, die noch im Angesicht des Sterbens oder auch einer Gewalterfahrung tröstet und durchträgt. Christen reden nicht die Welt schön, was an Schrecklichem in ihr passiert. Sie schauen auf die Welt von einer anderen Perspektive her. Sie haben den österlichen Blick auf die Welt. Sie wissen, dass alles, was uns in Angst und Schrecken versetzt, einmal vor Gottes Liebe kapitulieren muss, beendet sein wird. Diese Gewissheit schenkt Hoffnung in und für diese Welt. Deshalb sind Ostergeschichten immer auch Aufbruchsgeschichten. Der Aufbruch in ein neues Leben. Bis zum Ende der Tage, wo der Tod endgültig ausgespielt haben wird. Dort hat die Osterfreude ihren Grund, die Osterfreude, die allen gilt, weil Jesus für alle auferstanden ist. Schließen möchte ich mit einem Zitat von dem Schweizer Theologen Karl Barth. Wer die Osterbotschaft gehört hat, der kann nicht mehr mit tragischem Gesicht umherlaufen und die humorlose Existenz eines Menschen führen, der keine Hoffnung hat. Wem Jesus begegnet ist, der ist berufen, sein Zeuge zu sein. Amen. Wir wollen nochmal diesen Ostergruß sprechen. Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Halleluja. Wir wollen noch kurz stille werden. Herr Jesus, danke, dass du kein Toter, sondern ein lebendiger Herr bist. Dass du für uns dem Tod ins Angesicht geschaut hast, ihn erlitten hast. Und danke, dass dein Vater sein göttliches Ja zu dir gesprochen hat an jenem Ostermorgen und dich zum Herrn gemacht hat über alles, was Herren heißt in dieser Welt. Herr, danke, dass du lebst. Herr, danke, dass du in Rufweite auch von deiner Gemeinde bist, dass wir zu dir schreien dürfen, einen Stoßseufzer senden, in dem Wissen, du verstehst uns, du hörst uns. Und Herr Jesus, danke, dass du die Mauern des Unglaubens, der Ratlosigkeit durchbrichst und neue Zuversicht und neue Hoffnung schenkst und Zeugenmut weil du uns beauftragst, deine Zeugen zu sein bis zu dem Tag, an dem du wiederkommen wirst. Schenke uns Mut und Tapferkeit, dich vor den Menschen zu bezeugen als den, der unser Leben von Grund auf verändert hat und neu geschaffen hat. Herr, wir loben dich, wir beten dich an als den Herrn aller Herren und den König aller Könige. Amen.